Willkommen, ihr Lieben. Wir lesen weiter in den letzten Kapiteln von Franketsu, der auf seiner Wanderschaft viele Prüfungen schon bestanden hat, aber immer noch nicht dort ist, wo er selbst spürt, hinzumüssen. Und gerade hat er eine große Feier, ein Festmahl hinter sich gebracht, zu dem er und andere ähnlich gelagerte Weggefährten eingeladen waren, um die neuen Erfolge zu feiern. Und nun geht es für ihn weiter und er kehrt aber nicht nach Hause zurück, sondern, wie es hier heißt, meine Bestimmung war es nicht mehr, im Lande der Dämmerung zu bleiben. Mein neues Heim befand sich im Bezirke des Morgenlandes, wohin mich meine Freunde brachten. Es lag jenseits des friedlichen Sees und der Berge, hinter welchen das Licht des dämmernden Tages hervorzutauchen pflegte. Jenes Licht, welches im Lande der Dämmerung niemals heller zu werden schien, dessen Schönheit und Pracht aber im Morgenlande voll zur Geltung kam. Dieses Land lag in entgegengesetzter Richtung von jener Bergkette, hinter welcher sich die Ebene der Reue befand. Im Morgenlande fand ich, dass ich ein kleines Häuschen mein eigen nennen durfte, das ich mir selbst verdient hatte. Es war immer ein Lieblingswunsch von mir gewesen, ein eigenes Heim zu haben. Und diese kleine Hütte, so einfach sie schien, war mir daher sehr teuer. Es war in der Tat ein friedvoller Ort, umschlossen von grünenden Hügeln, die sich nach vorn zu öffneten, und einen Ausblick auf wellenförmig grüne und goldene Auen gestatteten. In der Umgebung meines neuen Heims waren jedoch keine Bäume, keine Sträucher oder Blumen zu finden, auf denen das Auge mit Wohlgefallen ruhen konnte, denn meine Arbeiten hatten noch keine Blüten getrieben. Doch war eine lieblich rankende Geißblattpflanze da, die sich um die kleine Vorhalle herumschlang und den Wohlgeruch der Blüten in meine Zimmer sandte. Sie war ein Geschenk meiner Geliebten und bedeutete das geistige Wachstum ihrer reinen liebenden Gedanken, mit denen sie mein Heim umgab, damit sie mir stets von ihrer beständigen Liebe und Treue Kunde geben sollten. In meinem Häuschen waren nur zwei kleine Räume vorhanden. Einer diente zum Empfang meiner Freunde und zum Studium, der andere war zum Schlafraum bestimmt, wo ich ruhen konnte, wenn ich von meiner Arbeit auf dem Erdenplane ermüdet zurückkehrte. Darin befand sich auch das von Rosen umrahmte Bild meiner Geliebten, sowie alle meine kleinen Schätze. Der blaue Himmel draußen erstrahlte in reinem Lichte und der weiche grüne Rasen erschien mir nach meinen langen Wanderungen in der Finsternis so köstlich, dass tiefe Gefühle der Dankbarkeit mich ummannten. Eine liebe Hand und eine zärtliche Stimme weckten mich aus meiner Träumerei. Als ich aufschaute, erblickte ich meinen Vater. Welche Freude, welches Glück empfand ich da, und dies in noch höherem Grade, als er mich bat, mit ihm auf die Erde zu kommen und dieses Heim ihr, meiner Geliebten, in einer Vision zu zeigen. Wenn ich auf dieses, mein erstes Heim im Geisterlande zurückblickte, erfüllt mich der Gedanke, es selbst verdient zu haben, mit Stolz. Mein gegenwärtiges Heim ist viel feiner, meine jetzige Sphäre bei weitem schöner in jeder Beziehung. Aber niemals fühlte ich ein größeres Glück als in jener Stunde, da dieses Heim mir als Eigentum übergeben wurde. Ich will nicht versuchen, alle die Werke zu schildern, die ich zur damaligen Zeit auf dem Erdenplan verrichtete. Folgendes Beispiel, das die Art meines Wirkens erläutert, mag für viele gelten. Die Zeit rückt vorwärts, für Geister sowohl wie für Sterbliche, und bringt stets neuen Wandel, neuen Fortschritt. Während ich daran war, anderen zu helfen, lernte ich allmählich, jene Aufgabe, die sich für mich als so furchtbar hart erwiesen hatte, die Aufgabe, unseren Feinden vollständig zu vergeben und ihnen von Herzen Böses mit Gutem zu vergelten. Es hatte mich einen schweren Kampf gekostet, selbst auf den Wunsch zu verzichten, dass jenen, der mich so tief gekränkt hatte, gerechte Strafe treffe. Noch härter war es, dieser Person aus freiem Antriebe jetzt Gutes tun zu wollen. Während ich auf dem Erdenplan arbeitete, ging ich oftmals zu ihm und stand an seiner Seite, ungesehen und unbemerkt. Nur die Erinnerung an mich wurde durch meine Anwesenheit bei ihm wachgerufen. Jedes Mal beobachtete ich, dass die Gedanken meines Feindes ebenso bitter waren wie die meinigen. Von Liebe war zwischen uns nichts zu bemerken. Stets nahm ich bei ihm die Ereignisse unseres beiderseitigen Lebens in wechselnden Bildern wahr. Im helleren Lichte meines geistigen Wissens bemerkte ich hierbei, wo meine Fehler gelegen hatten. Und ebenso deutlich sah ich die meines Feindes. Von solchen Besuchen kehrte ich von bitterer Reue und Qual übermannt zu meiner kleinen Hütte zurück. Aber ich war nie fähig, etwas anderes als Erbitterung und Verdruss gegenüber dem zu fühlen, dessen Leben nur durch Ungemach mit dem meinigen verknüpft gewesen zu sein schien. Als ich eines Tages wieder neben diesem Sterblichen stand, wurde ich mir eines neuen Gefühls, einer Regung des Mitleids vergleichbar bewusst. Auch jene Person war in ihrem Gemüte bedrückt. Auch sie empfand Reue im Hinblick auf unsere Vergangenheit. In dem Manne war ein Wunsch wach geworden, der von einer anders gearteten Strömung gegen mich gefolgt war. So bekamen wir allmählich eine günstigere Meinung voneinander. War die Besserung unseres geistigen Verhaltens auch nur unerheblich, so bedeutete sie doch das erste Erweichen und Hinschmelzen der harten Mauer des Hasses, die sich zwischen uns türmte. Dann wurde mir Gelegenheit geboten, jener Persönlichkeit Gutes zu erweisen, gerade wie ich früher solche erhalten hatte, um ihr schaden zu können. Jetzt war ich endlich imstande, meine Erbitterung zu überwinden. Und es war meine Hand, welche ihm Hilfe gewährte. Mein Feind wusste nichts von meiner Anwesenheit, noch auch von meinem Dazwischentreten zu seinen Gunsten. Aber er fühlte dumpf, dass der Hass zwischen uns erstorben war und es vielleicht besser sei, auch unseren alten Streit zu begraben. So kam schließlich ein gegenseitiges Verzeihen zustande, welches die Bindungen löste, die unsere Erdenleben so lange aneinander gefesselt hatten. Ebenso wie im Falle meines Freundes Benedetto werden sich unsere Geister, wenn der Tod den Faden jenes Erdenlebens durchschnitten haben wird, noch einmal begegnen, damit jeder vom anderen Verzeihung erbitten kann. Erst dann werden alle dunklen Verbindungen zwischen uns endgültig gelöst sein und jeder wird in seine ihm bestimmte Sphäre übergehen. Groß und dauernd sind die Wirkungen unseres Lebens auf die Seele. Lange nachdem das Erdenleben vorbei ist, haften sie noch an uns. Aber gar viele Geister waren es, die ich nicht durch gegenseitige Liebe, sondern durch gegenseitigen Hass aneinander gebunden sah. Nachdem ich endlich selbst gelernt hatte, schien meine Seele von einer bedrückenden Last befreit zu sein. Mit erneutem Eifer wandte ich mich wieder dem Studium des Geisterreiches und seiner Verhältnisse zu. Zu jener Zeit traf ich auf meinen Wanderungen sehr häufig Freund Hasse-ihn, der mir zum Verständnis vieler Dinge verhalf, die mich in meinem Erdenleben verwirrt hatten. Gelegentlich, einer der vielen Unterredungen, bat ich ihn, mir mehr von den Sphären und ihrem Verhältnis zur Erde zu erzählen. Der Ausdruck Sphären, sagte er, wird zunächst auf jene großen Ringe geistiger Materie angewandt, welche die Erde und andere Planeten umgeben. Er wird aber auch für jene größeren, mächtigen Gedankenströme gebraucht, die das ganze Universum durchfluten. So können wir sagen, dass es zwei Arten von Sphären gibt. Eine, die in gewissem Grade materiell ist und ihren eigenen Planeten oder ihr eigenes Sonnensystem umschließt, und den Aufenthalt der jenseitigen Bewohner des betreffenden Planeten bildet. Diese Sphären sind in Bezirke eingeteilt, welche, gleich den Sprossen in der Leiter der Entwicklung, den moralischen Fortschritt der jenseitigen Geister anzeigen. Die andere Art von Sphären ist fluidischer Natur. Sie ist nicht fest in ihren Bestandteilen und gehört keinem besonderen planetarischen oder dem Sonnensystem an, sondern ist so unbegrenzt wie das Universum selbst. Diese Sphären müssen als Emanationen eines Mittelpunktes gedacht werden, um den sich das ganze All dreht. Sie bewegen sich in immer weitere Kreise ziehenden Strömungen. Es heißt, jenes Zentrum sei die unmittelbare Umgebung des höchsten Wesens, von dem diese Gedankenwellen ausgehen. Was ich sagen will, wird vielleicht deutlicher, wenn man sich eine einzige große Sphäre vergegenwärtigt, welche alle die intellektuellen Fähigkeiten oder Attribute umfasst, die wesentliche Bestandteile der Seele sind. Und wenn man dann diese Sphäre in Bezirke einteilt wie Philosophie, Kunst, Musik, Literatur und so weiter. Es ist zwar allgemein üblich, diese Kreise Sphären zu nennen. Meines Erachtens aber ist es richtiger, sie als Kreise oder Bezirke zu bezeichnen. Diese Gedankenbezirke gleichen großen Rädern und schließen sämtliche kleineren Räder und Spiralen in sich ein, die alle ihr eigenes Sonnensystem oder ihren eigenen Planeten umgeben. Das heißt, wir gewinnen das Bild von Rädern in Rädern, die sich alle um das eine große Zentrum beständig drehen. In der geistigen Welt bleiben nur diejenigen für immer beisammen, die sich in voller Übereinstimmung befinden. Wenn auch verwandtschaftliche Bande oder zärtliche Erinnerungen solche Seelen, die kein geistiges Gemeinschaftsband umschlingt, manchmal zusammenführen, so werden dies doch immer nur flüchtige Besuche sein. Denn jeder Geist wird von der starken magnetischen Kraft, welche die Sphären und Kreise im Einklang erhält, angezogen und muss zu seiner eigenen Sphäre und seinem eigenen Kreise zurückkehren. Eine Seele, die zur Sphäre der Musik oder Philosophie gehört, wird sich zu anderen Geistern mit ähnlicher Veranlagung hingezogen fühlen, die sich mit ihr auf derselben moralischen Stufe befinden. Aber die Entwicklung eines höheren Grades in der Musik oder Philosophie befähigt sie nicht, eine höhere Stufe in den geistigen und planetarischen Sphären einzunehmen, als es ihre moralische Entwicklung gestattet. Die Zentralsonnen eines jeden der unermesslichen Bezirke der Mentalsphäre leuchten wie glänzende Magnete. Sie sind gleich großen Prismen, die in den himmlischen Feuern der Reinheit und Wahrheit erglühen und nach allen Seiten hin ihre glorreichen Strahlen der Erkenntnis senden. In diesen Strahlen versammeln sich die Mengen von Geistern, die an diesen glühenden Altären ihre Lampen zu entzünden suchen. In jenen Strahlen, welche die Erde rein und ungebrochen erreichen, sind die Keime der Wahrheit zu finden, welche die Seelen der Menschen in allen Perioden der Weltgeschichte erleuchtet und die Berge des Irrtums und der Finsternis in 1000 Stücke gespalten haben. Gerade so, wie ein leuchtender Blitz einen Granitfelsen zertrümmert und dann das helle Licht von Gottes Sonne in die Tiefen hinunterscheint. Die am weitesten vorgeschrittenen Geister sind jene, die der Zentralgewalt, dem blendenden Lichte dieser sternengleichen Zentren am allernächsten wohnen. Jene großen Sphären der gedanklichen und moralischen Kräfte mögen daher universale Sphären, jene um die Sonnenzentren, Sonnensphären und jene um die einzelnen Planeten herum planetarische genannt werden. Die ersteren bestehen aus Gedanken- oder Seelenessenz, die anderen aus den verschiedensten Graden vergeistigter Materie. Ich fragte ihn, wie würdest du denn die Entstehung eines Planeten und seiner Sphären schildern? Hassein antwortete, man kann sagen, die Entstehung eines Planeten nimmt zu der Zeit ihren Anfang, wo er in Form einer feurigen Nebelmasse von der Muttersonne abgestoßen wird. In diesem Stadium ist er ein äußerst kräftiger Magnet, der die kleinen Stoffteilchen aus dem ganzen Ätherraum an sich heranzieht. Man hat angenommen, dass der Äther keine materiellen Atome enthalte, wie sie in der Atmosphäre der Planeten herumfliegen. Aber das ist eine unrichtige Voraussetzung. In Wirklichkeit bestehen die Atome der Materie aus noch viel kleineren Partikelchen. Ihr Verhältnis zu einem Sandkorn ist gleich dem Unterschied zwischen dem Umfang der Erde und dem der Sonne. Anstatt durch die magnetische Anziehungskraft des Planeten zu Atomen jener Größe vereinigt zu sein, wie sie in der Erdatmosphäre als Sonnenstaub herumfliegen, sind sie zerfallen und haben sich im Raume zerstreut. Dadurch wurden sie nicht nur für das körperliche Auge des Menschen unsichtbar, sondern entzogen sich auch der Entdeckung durch die gewöhnlichen chemischen Mittel. Sie sind tatsächlich ätherisiert und wurden infolge Vermischung ihrer gröberen Elemente mit einer gewissen Menge von Seelenessenz zu geistiger Materie ersten Grades umgewandelt. Von der glühenden Masse eines Planetenembryos angezogen, drängen sich diese Atome sehr dicht zusammen. Die feineren Elemente werden ausgepresst und entweichen in den Raum zurück, während der feste, gröbere Teil zur Bildung von Gestein und dergleichen zurückbleibt. Die beständige Anziehung neuer Atome und die dadurch notwendige, ungeheure Vermehrung des Druckes hat ihre Verdichtung zu fester Masse zur Folge. Die Atome dauern ewig und sind so unzerstörbar wie alle anderen Elemente, aus welchen sich das Universum zusammensetzt. Sie werden von einem Planeten nach dem anderen aufgesogen und wieder abgestoßen, je nach den verschiedenen Stadien, welche diese während ihrer Existenz und Entwicklung durchlaufen. Die Atome der Materie können im Allgemeinen in drei Klassen eingeteilt werden, wovon jede wieder in eine unbegrenzte Zahl von Dichtigkeitsgraden zerfällt. In letzteren findet das Stadium der Verfeinerung Ausdruck, das ein Atom erreicht hat. Die drei Hauptklassen können genannt werden irdische oder planetarische Materie, dann geistige oder seelenumhüllende Materie, welche dem menschlichen Auge nicht mehr sichtbar ist, und Seelenessenz. Letztere ist so verfeinert, dass es mir nicht möglich ist, ihre Natur zu beschreiben, so Hassein. Von der irdischen Materie ist jene die niederste und gröbste Form, aus der die Minerale gebildet sind. Diese werden als Staub von der Atmosphäre wieder aufgesogen, um durch den beständig und überall vor sich gehenden Naturprozess in Pflanzen verwandelt zu werden. Die Zwischenstufe zwischen Gestein und Pflanze ist das Flüssige, wo die festeren Teilchen durch die Dunstform der chemischen Elemente die verschiedenen Gase in Lösung gehalten werden. Der zweite Grad der irdischen Materie ist der des pflanzlichen oder vegetabilisierten Lebens, das durch die Verbindung der gröbsten Materie mit dem Flüssigen ernährt wird. So gelangen wir durch unendliche Abstufungen irdischer Materie zur höchsten, nämlich zur Materie des animalischen Lebens. Ob sie nun die Seele eines Menschen oder eines Tieres umhüllt, gehört sie doch noch irdischer Materie an und enthält in diesem höchsten Grade irdisch-materieller Entwicklung alle Elemente der niedrigeren Grade. Die zweite oder geistige Form der Materie ist nur eine aus der Ätherisierung hervorgegangene, höhere Entwicklungsstufe der irdischen Form. Das belebende Prinzip beider ist die Seelenessenz, das heißt der göttliche Funke, ohne den die zwei ersten Arten von Materie nicht bestehen könnten. Es ist für die beiden ersten Klassen von Materie Gesetz, dass sie das höhere Seelenprinzip einschließen müssen. Andernfalls sie ihre Kohäsionskraft verlieren und wieder in ihre Urelemente zerfallen. Die Seelenmaterie ist die einzige Materie, welche dauernde Identität besitzt. Sie ist das wahre Ego, das durch keine Macht aufgelöst oder seiner Ichheit beraubt werden kann. Sie ist das wahre Leben, welche niedere Formen der Materie sie auch beseelen mag. Als solches verwandelt sie die niedere Form der Materie und prägt ihr ihre eigene Identität auf. Seelenessenz ist vom Mineral zur Pflanze bis zum Menschen hinauf der höchste Typus alles Lebenden. Und jeder dieser Typen ist der Entwicklung in seiner höchsten Form fähig. In welchem Zustande sie in der Himmelssphäre eines jeden Planeten und Sonnensystems gefunden werden. Das also alles, das Hohe wie das Niedere, seine Seele hat, darf es den Erdenmenschen nicht Wunder nehmen, wenn man ihm erzählt, dass es auch in der geistigen Welt Pflanzen, Blumen, Felsen, Wüsten, Tiere und Vögel gibt. Diese leben da in ihrem vergeistigten oder entwickelten Zustand und sind umso ätherischer, je höher ihr Fortschritt ist. Dies in Übereinstimmung mit dem Gesetze, das gleicherweise die Entwicklung des Menschen als des höchsten Typs wie die der niedersten Form von Seelenmaterie leitet. Wenn eine Pflanze stirbt oder der Fels in Staub zerfällt oder in Gas zerschmilzt, so geht die Seelenessenz mit der geistigen Materie, die zu ihr gehört, in diese Welt über. Und zwar in diejenige Sphäre, welche mit ihrer Entwicklung am nächsten verwandt ist. Der materiellste Teil wird hierbei von der Erde absorbiert, während die feineren Partikel der planetarischen Anziehung weniger ausgesetzt sind und deshalb weiter von der Erde entfernt schweben. In der ersten Lebensperiode eines Planeten, wo er noch wenig Seelenessenz, dagegen einen großen Anteil von grober Materie besitzt, werden seine Sphären zuerst in der von seiner Sonne entgegengesetzten Richtung abgeworfen. Diese sind sehr materiell und die Entwicklungsstufe ihrer geistigen Bewohner ist sehr niedrig. In diesem frühen Stadium sind die vegetabilischen, tierischen und menschlichen Formen des Seelenlebens roh und grob und entbehren der verfeinerten Schönheit, die man mit fortschreitender Entwicklung des Planeten beobachten kann. Allmählich aber ändert sich die Vegetation und die Tiere machen Wandlungen durch. Auch die Menschenrassen, welche erscheinen, werden vollkommener. Ferner, als Folge hiervon auch in entsprechendem Verhältnis die geistigen Emanationen, welche abgestoßen werden in den ersten Lebensstadien eines Planeten. Da sind die Sphären kaum vorhanden. Sie können mit der Form eines Kegels verglichen werden, dessen Spitze der Planet selbst bildet, während der Erdenplan die höchste Sphäre ist, welche entwickelt wurde. Die tiefereren Sphären, infolge der entarteten Begierden und der niederen intellektuellen Entwicklung der Planetenbewohner, befinden sich am breiten Ende des Kegels. Im Verhältnis zur Entwicklung des Planeten nehmen die Sphären an Umfang und Zahl zu. Die höheren fangen dann an, sich zu bilden, indem die Spitze des Kegels sich vom Planeten gegen die Sonne zu immer mehr entfernt, so oft eine höhere Sphäre entsteht. Auf diese Weise werden die Sphären unter und über dem Planeten durch das fortwährende Einströmen der von ihm abgestoßenen Atome gebildet. In gewissen Stadien ihrer Entwicklung, wo die intellektuellen und selbstsüchtigen Neigungen des Menschen stärker entwickelt sind als seine moralischen und selbstlosen Eigenschaften, übersteigen die niederen Sphären an Ausdehnung die höheren bedeutend. Diese Perioden kann man die dunklen Zeitalter der Weltgeschichte nennen, wo Unterdrückung, Grausamkeit und Habgier ihre Schwingen über der Menschheit ausbreiten. Nach angemessener Zeit bewirkt das ewige Gesetz der Höherentwicklung aller Dinge, dass die höheren und niedrigeren Sphären an Ausdehnung und Zahl gleich sind. Alsdann befinden sich die Kräfte von Gut und Böse im Gleichgewicht. Ja, ihr Lieben, bis hierher wollen wir heute lesen. Das ist tatsächlich anstrengender Stoff, wenn man versucht, sich das Ganze vorzustellen, wie diese Planeten, diese verschiedenen Ebenen und Sphären gebaut werden. Am Montag lesen wir an dieser Stelle weiter. Danke.